Hallo und herzlich willkommen. Wir tauchen heute mal wieder tief ein in die Welt des deutschen Steuerrechts.
Eine Welt, die sich ständig bewegt.
Absolut. Wir haben hier einen Infobrief vor uns, im Grunde ein Blick nach vorne auf 2025 und was danach kommt. Also ganz neue Gerichtsentscheidungen, neue Gesetze.
Genau, und unsere Mission heute ist ja klar. Wir wollen für Sie das rausfiltern, was wirklich wichtig ist. Egal, ob Sie jetzt ein Unternehmen leiten, Vermieter sind oder einfach Ihre privaten Finanzen im Blick haben.
Richtig. Wir versuchen, dieses oft sehr sperrige Juristendeutsch zu übersetzen und zu schauen, was bedeutet das am Ende für Sie in Euro und Cent? Denn in diesen Urteilen steckt oft bares Geld, wenn man weiß, wo man hinschauen muss. Genau. Und der rote Faden ist eigentlich fast immer die Frage: Sind meine Verträge wasserdicht? Ist meine Doku lückenlos? Der Staat schaut halt immer genauer hin. Okay, packen wir es an. Beginnen wir doch mal mit einem absoluten Klassiker, wo es genau darum geht: der Firmenwagen.
Ah, ja.
Stellen Sie sich vor, Sie sind Gesellschafter-Geschäftsführer, haben ein schönes Auto. Aber im Vertrag steht, privat dürfen Sie es gar nicht nutzen. Man denkt ja, der Fall ist klar, das gibt Ärger.
Ja, das denkt man. Aber ein neues Urteil zeigt, es ist nicht ganz so einfach.
Sondern?
Die Frage ist nicht nur, ob es Ärger gibt, sondern vor allem für wen.
Das Finanzgericht Düsseldorf hatte genauso einen Fall. Eine GmbH stellt ihrem Chef einen PKW zur Verfügung. Im Vertrag steht klipp und klar: nur für betriebliche Fahrten. Und das Finanzamt sagt natürlich:
Glauben wir nicht. Die haben einfach eine Privatnutzung unterstellt und wollten von der GmbH direkt Lohnsteuer haben. Das ist der klassische Albtraum für die Firma.
Klar, das ist ja dieser Anscheinsbeweis, oder? Da steht ein Auto auf dem Hof, also wird es auch privat genutzt. Wie will man das denn widerlegen?
Es ist schwer. Aber hier hat es geklappt. Der Geschäftsführer konnte diesen Anschein entkräften. Er hatte nämlich, und das ist wichtig, mehrere gleichwertige Privatfahrzeuge.
Ah.
Und, was auch geholfen hat, er wohnte direkt am Firmensitz. Da fragt das Gericht dann schon: Warum sollte er den Firmenwagen nehmen, wenn die eigenen Autos daneben stehen und er quasi im Büro schläft?
Okay, das leuchtet ein. Aber jetzt kommt der Punkt, der mich wirklich fasziniert. Das Gericht hat ja gesagt, selbst wenn er privat gefahren wäre, wäre das steuerlich was ganz anderes gewesen.
Genau.
Kein Arbeitslohn, sondern eine verdeckte Gewinnausschüttung? Moment mal, für mich als Laie klingt das beides erstmal nur nach Ärger. Macht das wirklich so einen Riesenunterschied?
Oh ja, der Unterschied ist gewaltig. Es entscheidet, wessen Problem es ist. Bei Arbeitslohn ist es ein direktes Problem der Firma, der GmbH.
Das Finanzamt klopft also bei der Firma an.
Genau, die wollen sofort Geld, die nicht gezahlte Lohnsteuer. Das ist ein Liquiditätsrisiko, das kann ein kleines Unternehmen echt in Bedrängnis bringen.
Und bei der verdeckten Gewinnausschüttung, der VGA?
Da ist es erstmal ihr persönliches Problem in ihrer Einkommenssteuererklärung. Die GmbH muss zwar auch ihre Bilanz korrigieren, aber diese direkte, aggressive Lohnsteuerhaftung für die Firma, die fällt weg.
Das heißt, eine saubere vertragliche Regelung ist quasi die Firewall für das Unternehmen.
Perfekt ausgedrückt, die schützt das Unternehmen vor dem direkten Zugriff des Finanzamts. Eine glasklare Vereinbarung ist alles.
Das ist ein wichtiger Punkt. Und diese Klarheit, die braucht man offenbar nicht nur beim Auto, sondern auch, wenn man baut. Die Regierung will ja den Wohnungsbau fördern, aber, wie wir gleich sehen, nicht um jeden Preis.
Genau, das führt uns direkt zum nächsten Fall. Eine Vermieterin hatte ein älteres, aber noch voll funktionsfähiges Einfamilienhaus.
Das hat sie abgerissen.
Und an derselben Stelle ein neues gebaut.
Exakt. Ein neues, modernes Haus, wieder zur Vermietung.
Und dafür wollte sie natürlich die Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau. Klingt ja erstmal logisch.
Ja, total. Sie schafft ja neuen Wohnraum. Das Haus ist ja brandneu. Dachte sie auch. Aber der Bundesfinanzhof, der BFH, hat ihr da einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Sonderabschreibung. Abgelehnt. Mit welcher Begründung? Das ist ja für jeden Bauherrn jetzt super wichtig.
Die Begründung ist: Das Ziel der Förderung ist die Schaffung von neuem, zusätzlichem Wohnraum. Hier wurde aber nur eine bestehende Wohneinheit durch eine neue ersetzt. Netto ist also keine einzige neue Wohnung entstanden.
Wow, das ist hart. Das heißt, wenn ich ein altes Zweifamilienhaus abreiße und ein schickes neues Zweifamilienhaus an dieselbe Stelle setze.
Null bekommen Sie null Förderung.
Weil die Bilanz am Ende plus minus null ist. Es ist kein zusätzlicher Wohnraum da. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Absolut. Der BFH sagt ganz klar: Wir belohnen Verdichtung, Erweiterung, Aufstockung, aber nicht den reinen 1-zu-1-Austausch. Für Ihre Planung heißt es also, rechnen Sie ganz genau durch, ob Sie wirklich mehr Wohnungen schaffen, als vorher da waren. Nur dann gibt's Geld. Das Prinzip Details und Doku entscheiden zieht sich durch. Bleiben wir bei Immobilien, aber wechseln wir zu Ferienwohnungen. Da ist das Finanzamt ja auch oft, sagen wir, misstrauisch. Vor allem bei Verlusten.
Ja. Die Frage ist immer, Liebhaberei oder echte Einkunftsquelle?
Genau. Und da gab es jetzt auch eine wichtige Klarstellung.
Ja, und die bringt tatsächlich mehr Planungssicherheit. Der BVH hat seine Grundsätze nochmal bestätigt. Der Knackpunkt ist immer die ortsübliche Vermietungszeit.
Also man schaut, wie viele Tage im Jahr die Nachbarferienwohnungen so ausgebucht sind.
Ganz genau. Und an diesem Wert wird Ihre eigene Auslastung gemessen. Bisher war es oft so, dass die Finanzämter jedes Jahr einzeln angeschaut haben. Ein schlechter Sommer, eine Baustelle nebenan und zack, wurden die Verluste für das Jahr gestrichen.
Sehr unfair eigentlich.
Fand der BVH auch. Er hat jetzt klargemacht, man muss einen mehrjährigen Zeitraum betrachten, so 3 bis 5 Jahre. Ein einzelnes schlechtes Jahr reißt also nicht sofort alles ein, wenn der Durchschnitt über die Jahre stimmt. Das ist der Aha-Moment in diesem Urteil.
Das klingt gut, aber es gibt da doch sicher eine Grenze, oder?
Ja, die gibt es. Die eigene Auslastung darf die ortsübliche nicht um mehr als 25% unterschreiten.
Das ist aber auch ein bisschen willkürlich, oder? Was ist, wenn ich in einer Region bin, wo plötzlich was Neues aufmacht und die ortsübliche Zeit durch die Decke geht? Dann falle ich vielleicht unverschuldet durchs Raster.
Das ist ein sehr guter Punkt. Das Gericht sagt dann aber, wenn Sie unter dieser Marke liegen, müssen Sie eben beweisen, dass Sie trotzdem eine ernsthafte Gewinnerzielungsabsicht hatten. Und da kommt wieder die Dokumentation ins Spiel.
Genau. Dann wird die Doku zu Ihrer wichtigsten Waffe. Können Sie nachweisen, ich habe auf allen Portalen inseriert, die Preise angepasst, vielleicht sogar in Werbung investiert. Wenn Sie Ihre Bemühungen lückenlos dokumentieren, können Sie argumentieren, dass es am Markt lag, nicht an Ihnen.
Verstanden. Von der Immobiliendoku zur Rechnungsdoku. Wechseln wir mal zur Umsatzsteuer. Stellen Sie sich mal vor, Sie hatten ein Projektgeschäft in Deutschland, alles abgeschlossen.
Ein Jahr später kommt plötzlich eine korrigierte Rechnung für eine alte Leistung. Erst jetzt mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
Aber Ihr Unternehmen ist in Deutschland gar nicht mehr aktiv.
Genau. Ist der Vorsteuerabzug dann weg?
Eine exzellente Frage, die international tätige Firmen oft umtreibt. Der BVH hat dazu ein sehr unternehmerfreundliches Urteil gefällt. Der Fall war genauso. Eine ausländische Firma hat 2017 hier einmalig geliefert. Rechnung kam aber ohne Umsatzsteuer.
Ein Fehler des Lieferanten, richtig. Die korrigierte Rechnung kam erst 2018. Da hatte die Firma hier aber längst keine Umsätze mehr. Das Finanzamt sagte, Pech gehabt.
Und der BVH hat das gekippt. Aber warum? Der Anspruch gehört doch eigentlich ins Jahr 2017. Hier kommt eine faszinierende juristische Unterscheidung. Der BVH sagt, das Recht auf den Vorsteuerabzug, das entsteht tatsächlich schon im Jahr der Leistung, also 2017. Aber das Recht ausüben, das können Sie erst in dem Moment, wo Sie eine ordnungsgemäße Rechnung in den Händen halten. Und da die erst 2018 kam, kann der Abzug auch erst 2018 erfolgen.
Das heißt, das Recht war quasi im Winterschlaf, bis das richtige Stück Papier kam und es aufgeweckt hat.
Genau. So kann man das sehen. Das Recht verjährt nicht einfach. Für Sie heißt das, auch eine verspätete, aber korrekte Rechnung kann noch bares Geld wert sein. Nicht zu früh aufgeben. Bleiben wir bei der Umsatzsteuer. Klassisches Thema für Gründer. Der Wechsel von der Kleinunternehmerregelung zur Regelbesteuerung. Man knackt die Umsatzgrenze und ist plötzlich richtig dabei.
Ein extrem relevantes Thema. Hier kann man viel Geld verlieren. Das Bundesfinanzministerium hat das klargestellt. Die Regel ist knallhart. Für alles, was Sie gekauft haben, als Sie noch Kleinunternehmer waren, gibt es keinen nachträglichen Vorsteuerabzug. Punkt.
Wirklich?
Auch wenn ich den Laptop jetzt zu 100% für meine neuen umsatzsteuerpflichtigen Umsätze nutze?
Das fühlt sich ungerecht an.
Das Gefühl verstehe ich. Aber die Logik vom Finanzamt ist, maßgeblich ist der Zeitpunkt des Leistungsbezugs. Und da waren Sie eben nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Daran ändert der Wechsel später nichts. Es gibt da keine Rückwirkung.
Puh, das ist bitter.
Und andersrum? Wenn ich von der Regelbesteuerung zurückfalle in die Kleinunternehmerregelung,
dann kann es richtig unangenehm werden. Dann greift nämlich unter Umständen der berüchtigte § 15a USTG, die Vorsteuerkorrektur. Das heißt, wenn Sie als Regelunternehmer eine teure Maschine gekauft und sich die Vorsteuer geholt haben, dann aber kurz danach zum Kleinunternehmer werden, sagt das Finanzamt: Moment, du nutzt die Maschine jetzt für steuerfreie Umsätze, gib uns mal einen Teil der Vorsteuer wieder zurück. Das kann teuer werden. Was ist also der ultimative Tipp?
Timing. Timing ist alles. Wenn Sie sehen, der Wechsel zur Regelbesteuerung steht in den nächsten Monaten an, schieben Sie größere Investitionen auf. Kaufen Sie die neue Ausrüstung erst, wenn der Wechsel vollzogen ist. Ein paar Wochen Geduld können hier Tausende von Euros sparen. Ein Blick in die Zukunft: E-Mobilität. Ab 2026 ändert sich ja was Wichtiges für alle, die ihren E-Dienstwagen zu Hause laden. Bisher war das ja recht unkompliziert.
Ja, das war erfrischend unbürokratisch. Arbeitnehmer konnten sich die Stromkosten vom Arbeitgeber steuerfrei erstatten lassen. Und dafür gab es einfache Pauschalen, zum Beispiel 70 Euro im Monat.
Genau, wenn es keine Ladesäule beim Arbeitgeber gab. Einfach pauschal fertig.
Und diese einfache Regel wird abgeschafft. Das klingt für mich eher nach Bürokratieaufbau, nicht nach Abbau.
Das ist genau die kritische Frage. Und die Antwort ist, ja, es wird komplizierter. Laut Finanzministerium laufen diese Pauschalen Ende 2025 aus. Ab 2026 muss der Arbeitnehmer die Kosten wohl genauer nachweisen. Wie denn?
Die neue Regelung soll sich am Durchschnittsstrompreis privater Haushalte orientieren. Das riecht nach Spitzenbleistift, Zählerständen und komplizierten Abrechnungen.
Was bleibt denn von den steuerlichen Vorteilen? Die großen Vorteile bleiben zum Glück. Das Laden im Betrieb des Arbeitgebers bleibt steuerfrei. Das ist ein riesiger Punkt. Und Zuschüsse für die private Wallbox können weiterhin recht einfach pauschal mit 25% versteuert werden. Die Förderung ist also nicht weg, aber das Laden zu Hause wird aufwendiger.
Kryptowährungen. Passt perfekt zu unserem Thema wachsende Transparenz. Der Fiskus zieht die Daumenschrauben an.
Absolut. Die Wild West-Zeiten sind vorbei. Es wird jetzt die sogenannte Dark-8-Richtlinie der EU umgesetzt.
Und was heißt das im Klartext? Im Kern bedeutet das, Anbieter von Kryptodienstleistungen, also die großen Börsen und Plattformen, werden verpflichtet, bestimmte Transaktionen ihrer Nutzer automatisch an die Finanzbehörden zu melden. Was genau wird da gemeldet? Jeder kleine Kauf.
Und was bedeutet das für jemanden, der nur ein paar hundert Euro in Bitcoin hat?
Es geht darum, Nachverfolgungslücken zu schließen. Im Grunde wird der Kryptohandel dem Aktienhandel gleichgestellt, was die Transparenz angeht. Die Plattformen werden An- und Verkäufe melden müssen. Für den Kleinanleger bedeutet das, man kann nicht mehr hoffen, unterm Radar zu fliegen. Das Finanzamt wird wissen, dass sie Kryptoassets haben. Das ist ja im Grunde der nächste logische Schritt, oder? Nach den Bankkonten sind jetzt die digitalen Währungen dran.
Exakt. Es ist die konsequente Fortsetzung. Nach Bankkonten und Depots sind jetzt die Krypto-Wallets an der Reihe. Die Anonymität, die eh oft ein Mythos war, ist damit Geschichte. Eine lückenlose Doku aller Trades wird zur absoluten Notwendigkeit.
Fassen wir unsere Tour durch den Steuerdschungel nochmal zusammen. Wir haben gesehen, die feine Linie zwischen Arbeitslohn und VGA beim Firmenwagen, die strengen Regeln für Bauherren und dass bei der Ferienwohnung der lange Atem zählt.
Genau. Und die Digitalisierung führt bei der E-Mobilität zu mehr Bürokratie und bei Krypto zu radikaler Transparenz.
Was nehmen wir also mit?
Die Steuerwelt wird nicht einfacher. Aber wer die Details kennt, kann teure Fallstricke vermeiden und gezielt Chancen nutzen. Es geht immer mehr darum, proaktiv zu planen und alles sauber zu dokumentieren.
Und das bringt mich zu einem abschließenden Gedanken.
Gerne.
Wir haben heute ja viel über Regeln gesprochen, die alles digitaler, transparenter machen. Aber das wirft eine Frage auf, die Sie mal mitnehmen können. Wird es dadurch wirklich einfacher für Sie?
Oder?
Oder führt die zunehmende Transparenz für die Behörden am Ende nicht dazu, dass sie als Steuerpflichtiger noch genauer hinschauen, noch sorgfältiger dokumentieren und noch mehr nachweisen müssen, um nicht unbeabsichtigt Fehler zu machen? Eine Frage, die uns sicher noch intensiv begleiten wird.
Ein sehr wichtiger Gedanke zum Schluss. Vielen Dank für diese Einblicke.
Und danke an Sie fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.